ständig. Smaranti erinnert. Nandanti findet Freude. Dava deine. Vihidam Taten. Danaham Leute. Te sie. Eva gewiss. Pashyanti können sehen. Achirena sehr bald. Tavakam deine. Bhavapravaha der Strom der Wiedergeburt. Uparamam Stillstand. Padambujam Lotusfüße. O Krishna, diejenigen, die ständig von deinen transzendentalen Taten hören, die Lob preisen und immer wieder erzählen oder Freude daran haben, wenn andere dies tun, sehen gewiss deine Lotusfüße, die allein die Wiederholung von Geburt und Tod beenden können. Erläuterung. Der höchste Herr Shri Krishna kann aus unserer gegenwärtigen, bedingten Sicht nicht wahrgenommen werden. Um ihn zu sehen, müssen wir unsere gegenwärtige Sichtweise ändern und ein Dasein voller spontaner Liebe zu Gott entwickeln. Als Shri Krishna persönlich auf der Erde weilte, Als Shri Krishna persönlich auf der Erde weilte, konnte ihn nicht jeder als die höchste Persönlichkeit Gottes erkennen. Materialisten wie Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, Shishupal und andere waren an ihren materiellen Fähigkeiten gemessen fortgeschrittenste Persönlichkeiten, aber dennoch wussten sie die Gegenwart des Herrn nicht zu würdigen. Selbst wenn der Herr also vor unseren Augen gegenwärtig wäre, könnten wir ihn nicht sehen, solange wir nicht die erforderliche Sicht besitzen. Diese notwendige Eignung wird nur durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes entwickelt, der damit beginnt, dass man aus den richtigen Quellen über den Herrn hört. Die Bhagavad Gita ist eines der bekannten Literaturwerke, die allgemein gehört, gechanten und zitiert werden. Doch trotz solchen Hörens, Chantens und Zitierens kommt es manchmal vor, dass derjenige, der solch hingebungsvollen Dienst verrichtet, den Herrn nicht von Angesicht zu Angesicht sieht. Also wir hören und chanten auch die Bhagavad Gita und andere solche Werke. Aber vielleicht kommt es auch bei uns manchmal vor, dass derjenige oder diejenige, die solch hingebungsvollen Dienst verrichtet, den Herrn nicht von Angesicht zu Angesicht sieht. Kommt es manchmal vor bei euch? Aha. Oh. Also dann sollten wir den Rest der Erläuterung mit großer Aufmerksamkeit vernehmen, um vielleicht Hinweise zu kriegen, wie dies zu ändern ist. Dies beruht darauf, dass der erste Faktor Shravana sehr wichtig ist. Wenn man aus den richtigen Quellen hört, zeigen sich rasch Ergebnisse. Meistens jedoch hören die Menschen von nicht befugten Personen. Solch nicht befugte Personen mögen vielleicht doch nach akademischen Gesichtspunkten sehr gelehrt sein. Doch weil sie den Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes nicht folgen, ist es nur Zeitverschwendung, ihnen zuzuhören. Oft legen sie die Texte dem Geschmack der Zeit entsprechend aus, um ihren persönlichen Absichten zu dienen. Man sollte daher zunächst einen befähigten und befugten Sprecher ausfindig machen und dann von ihm hören. Wenn der Vorgang des Hörens vollkommen und vollständig ist, werden die anderen Vorgänge von selbst auf ihre Weise vollkommen. Es gibt vielfältige transzendentale Spiele des Herrn und jedes einzelne von ihnen besitzt die Macht, das gewünschte Ergebnis herbeizuführen, sofern der Vorgang des Hörens vollkommen ist. Das Srimad Bhagavatam beginnt mit den Beschreibungen der Taten und Spiele des Herrn in seiner Beziehung zu den Pandavas. Es folgen noch viele andere Spiele des Herrn, wie zum Beispiel seine Kämpfe mit den Asuras. Im 10. Kanto schließlich wird seine erhabene Beziehung zu seinen ehelichen Gefährtinnen, den Gopis, wie auch zu seinen Ehefrauen in Dwarka beschrieben. da daher absolut ist, gibt es hinsichtlich der transzendentalen Natur zwischen keinem der Spiele des Herrn einen Unterschied. Doch wenn der Hörfunkgang nicht autorisiert ist, zeigen sich die Menschen bisweilen interessierter daran, von seinen Spielen mit den Gopis zu hören. Diese Neigung verrät die lüsternen Gefühle des Zuhörers und daher wird sich ein befugter Sprecher der Spiele des Herrn niemals mit solch unautorisierten Hören abgeben. Man muss über den Herrn vom Beginn des Srimad Bhagavatam und andere Schriften anhören. Das wird uns helfen, durch allmählichen Fortschritt die Vollkommenheit zu hören, zu erreichen. Man sollte nicht denken, Krishnas Erlebnisse mit den Pandavas seien weniger bedeutend als die mit den Gopis. Wir müssen uns immer der Tatsache bewusst sein, dass der Herr zu aller weltlichen Anhaftung stets in transzendentaler Stellung steht. Er allein ist der Held in all den oben erwähnten Spielen. Und über ihn, wie auch über seine Geweihten und Gegner zu hören, ist für das spirituelle Leben förderlich. Das heißt, dass die Veden, die Puranas und andere Schriften nur verfasst wurden, um unsere verloren gegangene Beziehung zu ihm wieder zu beleben. Daher ist es grundlegend, auf diesen Schriften zu hören. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simata Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Om Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sri Vamsadhi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Im Chaitanya Charitamrita gibt es einen Vers, der dieses Thema sehr gut erläutert. Das heißt dort, dass die vedischen Schriften verfasst worden sind, um uns unsere verlorene Beziehung zu Krishna wieder aufzuzeigen. Ja, erklärt Srila Prabhupada, es heißt, dass die Veden, die Puranas und andere Schriften nur verfasst wurden, um unsere verlorene Beziehung zu ihm wiederzubeleben. Daher ist es grundlegend, aus diesen Schriften zu hören. In Chaitanya Charitamrita wird auch Chaitanya Mahaprabhu zitiert, der einem Armen, der das Beispiel, ein sehr interessantes Beispiel gibt. Er sagt, die vedischen Schriften sind so wie die Hinweise, die einem armen Mann gegeben werden, der ein reiches Erbe hat, aber nicht weiß, wo es zu finden ist. Nicht? In dem Beispiel taucht ein Astrologe auf, der dem armen Mann sagt, du, unter deinem Haus liegt dieser Schatz, grabe von Osten und du wirst den Schatz bekommen. Dieser Astrologe nun ist ein Repräsentant oder präsentiert so die vedischen Schriften. Genau wie der Astrologe dem Armen also sagt, geh so und so und du wirst dein Erbe bekommen, so sagen auch die vedischen Schriften, folge dieser Regulation und jener Anweisung und du wirst mit Sicherheit deine Beziehung zu Krishna, das Kostbarste, was du hast, wieder erwecken. Deswegen wird gesagt, dass diejenigen, die immer hören über Krishna, mit Sicherheit die Wiederholung von Geburt und Tod beenden können. Weil in diesem Hören die Unterweisungen sind, wie wir zu unserer Beziehung zu Krishna kommen. Und wenn wir einmal unsere Beziehung zu Krishna wieder erweckt haben, dann brauchen wir nicht wieder diese komischen Beziehungskisten in der materiellen Welt zu erfahren. So, von diesem Punkt möchte ich sehr, sehr gerne in einen recht intensiven Punkt einsteigen. Ich möchte steil dort hineinsteigen, wie es in dem Schweizerdeutsch heißt. Wir müssen hier doch noch sehen, was dort für verschiedene Es ist so, dass wir in dieser materiellen Welt sehr leicht Fortschritte machen können, wenn wir eine bestimmte Haltung annehmen. Die Haltung ist, dass wir uns getrennt fühlen von Krishna. Prabhupada gibt hier ein Beispiel aus den Heiligen Schriften. Er sagt, die Gopis haben nicht physisch, manche der Gopis haben nicht physisch bei Krishna Spielen teilgenommen. Ihr müsst wissen, als Krishna mit der Flöte spielte und die Gopis zu seinem Rasatanz einlud, konnten einige nicht zu ihm kommen, denn ihre Ehemänner haben die Türe abgeschlossen. Und sie waren jetzt in dem, wie Gefängnisinsassen eigentlich, konnten nicht gehen. Und ich finde, das ist ein sehr nices Bild. Ist es nicht manchmal so, dass wir uns auch wie Gefangene vorkommen in unserem Geist, Gefangene unseres Geistes? Simon, sag selber. Nicht? Das kann manchmal vorkommen, dass man einfach nicht sich frei bewegen kann im Krishna-Bewusstsein. Das ist wie, man wie eingesperrt sich vorkommt, wie gefesselt an sein materielles Bewusstsein. So, die Gopis gingen nicht physisch, sie konnten nicht physisch teilnehmen, aber ihre Herzen gingen zu Krishna. Und weil ihre Herzen gingen, deswegen waren sie in der Lage, seine Gemeinschaft durch starke Gefühle der Trennung zu verspüren. Diese starken Gefühle der Trennung zu erreichen, das ist die Lehre von Lord Chaitanya und seiner direkten Schülernachfolge, den Goswamis. Wenn wir nicht in physischem Kontakt mit Krishna sind, können wir doch mit ihm Gemeinschaft haben, wie die Gopis durch Gefühle der Trennung. Warum? Weil durch diese Gefühle unser Herz zu Krishna geht. Nicht, wenn man sich getrennt fühlt von einer Person. Ach, diese lebenswerte Person ist hunderte von Kilometern entfernt. Dann ist man bei dieser Person. Kennt ihr das, dass ihr mit voller Zuneigung an eine Person denkt, die weit weg ist? Ich denke oft an meine Gottbrüder, denen ich so viel zu verdanken habe, und spüre, wie durch diese Gedanken man mit den Gottbrüdern zusammen ist. Nicht? Prabhupada lehrte uns dieses Prinzip 1967, als er New York verließ und nach San Francisco ging, nicht? Der Hauptstadt des Hippie-Bewusstseins. Damals waren die New Yorker, die Vodis, völlig traurig, weil Prabhupada nicht mehr bei ihnen war. Also völlig traurig. Prabhupada war die ganze Zeit da gewesen und es war nicht mehr da. Ne? Schrieb denn, wenn ihr die Gegenwart oder der transzendentale Klang, den man vom spirituellen Meister bekommt, sollte die Führung des Lebens sein. So schön gesagt, nicht? Der transzendentale Klang, den man vom spirituellen Meister bekommt, sollte die Führung im Leben sein. Und sagte er noch für die Devotees. Und wenn ihr euch zu sehr getrennt fühlt, könnt ihr ein Bild von mir auf meinen Sitzplatz stellen. Nicht? Aber der transzendentale Klang, den man vom spirituellen Meister bekommen hat, sollte die Führung des Lebens sein. Und Prabhupada sagte dann weiter, später mal, 5 Jahre später, sagte er zu einem Devotee, der sagte, oh Prabhupada, ich fühle mich so getrennt von dir. Da sagte Prabhupada, well, du magst in einem Teil der Welt sein und ich in einem anderen, aber indem du chantest und meine Unterweisung folgst, sind wir zusammengepackt. Sind wir eng zusammen, haben wir enge Gemeinschaft. Enge Gemeinschaft ist vielleicht das entsprechende deutsche Wort. So, dies ist ein ganz wichtiges Prinzip, was nicht unterschätzt werden sollte im spirituellen Leben. Wir sollten uns getrennt fühlen von Krishna und dann Gemeinschaft mit ihm bekommen, indem wir den transzendentalen Klang oder die transzendentalen Unterweisungen befolgen. Im vierten Kanto spricht Srila Prabhupada an einer anderen Stelle über die Kraft des spirituellen Klanges, die die Trennung überbrücken kann. Im vierten Kanto kommt vor, wie, oder hören wir, wie der spirituelle Meister seinen Schüler verlässt, in diesem Fall seine Schülerin, und diese Schülerin wirklich weint und weint und völlig gestört ist darüber, nicht? Und dann erklärt Prabhupada in einem dieser wunderbaren Erläuterungen, dass der Schüler und der spirituelle Meister eigentlich niemals voneinander getrennt sind. Das gibt es eigentlich nicht. Sie sind immer zusammen durch die transzendentale Klangschwingung. Das Gleiche trifft zu in dieser Welt zwischen uns und Krishna. Wir sind nie mit von Krishna getrennt, wenn wir seine transzendentale Klangschwingung, die Bhagavad Gita, hören. Die Bhagavad Gita ist geeignet, um in allen Phasen unseres materiellen Daseins uns direkt mit Krishna zu verbinden. Das ist unser wichtigstes Buch. Es ist das Yoga-Buch schlechthin oder das Verbindungsbuch schlechthin zu Krishna. Und Prabhupada sagte das in einer Erläuterung von der Bhagavad Gita, dass jeder, der dem Pfad Arjunas folgt, das heißt diesen Unterweisungen in der Gita, er wird die gleiche Vollkommenheit wie Arjuna erreichen. So, ich möchte heute sehr gerne ein bisschen mehr darüber sprechen, wie Devotees, sagen wir, ihre Trennung von Srila Prabhupada überwinden können. Ich habe in der letzten Zeit oft von neuen Devotees gehört, die den Wunsch ausgedrückt haben, mehr über Prabhupada zu erfahren, mehr mit ihm verbunden zu sein. Und heute Morgen haben wir dann habe ich dann gelesen in einem Buch von Satswaroop Maharaj und habe mir da ein paar Notizen gemacht oder ein paar Gedanken gemacht, wie man das heute erklären kann. Neue Devotees, die, sagen wir mal, kommen ja irgendwann mit der Frage zusammen, wer ist mein spiritueller Meister? Oder soll ich einen spirituellen Meister annehmen? Wann? Wie? Manche möchten einen spirituellen Meister schon haben, aber sind sich nicht bewusst, können sie die ganzen Unterweisungen einhalten? Und so weiter und so fort. Das ist ein Thema, was durchaus interessant für neue Devotees ist. Aber das Thema, über das ich sprechen werde, ist auch sehr interessant für alte Devotees, die schon über dieses Thema nachgedacht haben und es für sich schon auf irgendeine Weise gelöst haben. Es ist so, dass die Grundlage, dass wir zunächst einmal, wenn wir im Krishna-Bewusstsein sind, eine Beziehung zu Srila Prabhupada entwickeln sollten. Die Frage ist nun, wie können wir eine Beziehung zu Prabhupada entwickeln? Was fällt euch ein zu dieser Frage? Simone, die Bücher und so, die Bücher lesen und so Gemeinschaft mit ihm zu haben. Tapes hören. Ja, von denen hören, die direkt Gemeinschaft hatten mit Srila Prabhupada. So kann man von ihm erfahren und so eine Verbindung herstellen. Okay. Seine Anweisung kann man folgen. Ja. Ja, durch ihre Bau, man kann von ihm hören, von seinen Schülern. Man kann zu ihm beten. Man kann durch seine Ausstrahlung inspiriert werden. Wo nimmst du die Ausstrahlung her? Von dem Bild zum Beispiel. Und das inspiriert dich. Ja. Man kann ihn verehren. Man kann das Buch Prabhupada Lila lesen, wo die verschiedenen Lilas Prabhupada erwähnt werden. Prabhupada sagte einmal, wie man diese, wenn ihr mich kennenlernen wollt, lest meine Bücher. If you want to know me, read my books. Das heißt nicht, dass die anderen Dinge sind auch sehr richtig, die ihr gesagt habt. Die Bücher von Srila Prabhupada haben eine ganz besondere Qualität, über die ich mir vor mehreren Jahren bewusst wurde. Zu der damaligen Zeit übersetzte ich Prabhupadas Bücher vom Englischen ins Deutsche. Und als wir so übersetzten, kamen doch einige Fragen aus, wie man etwas übersetzen sollte. Gerade wenn es darum ging, so Redewendungen ins Deutsche zu übertragen, da kann man nicht Wort für Wort übersetzen. Und wir waren uns nicht ganz bewusst, wie viel Freiheit wir als Übersetzer hätten. Nicht? Und so haben wir dann der Veda Maharaj geschrieben, der ein Editeur von Prabhupadas Büchern war, und haben ihn zu dieser kniffligen Frage gefragt. Nicht? Und er war sich darüber bewusst, dass es manchmal schwierig ist, bei der Übersetzung etwas so direkt zu übersetzen, Wort zu Wort. Und er schrieb dann zurück zu uns, ihr müsst schon sehen, dass es in Deutsch Sinn ergibt. Aber Prabhupada hat mir einmal gesagt, ich solle nichts verändern. Denn, und jetzt kommt das wichtige Zitat, die Erläuterung, so sagte Prabhupada, sind meine hingebungsvollen Ekstasen. Und das ist sehr wichtig. Wir sind nicht angezogen zu irgendetwas in unserem Leben, wenn es nur so strikt, so nach Regeln und Regulierungen gibt oder einfach nur Jnana, trockenes, intellektuelles Wissen, was also nur uns vielleicht ein Millimeter tief reicht, nämlich so tief wie unser Gehirn, Großgehirnrinde tief ist, nicht? Und so weiter. Nein, wir werden im tiefsten Inneren eigentlich berührt, durch solche Dinge wie durch Erfahrungen. Ekstase ist eines der Symptome einer spirituellen Erfahrung. Und sehr oft geht es uns so, kann es uns so gehen in Prabhupadas Büchern, dass wir tief berührt werden. Ich war einmal sehr berührt, als ich las, manchmal hat Prabhupada da geschrieben, kommt Krishna zu Mutter Yashoda und möchte etwas von ihr. Ein anderes Mal sagt Krishna zu seinem Devoti, geh bitte in meinen Garten und baue Blumen an. Ein anderes Mal sagt der Devoti zu Krishna zu dem Devoti, geh über die ganze Welt und verbreite Krishna-Bewusstsein. Prabhupada hat das in großer Ekstase geschrieben, anscheinend, wo er sagt, ja Mutter Yashoda, die hat mit Krishna so direkt Gemeinschaft. Oder auch ein Devoti Gärtner, der kriegt von Krishna die Unterweisung, in den Garten Blumen anzubauen, nicht? Oder, und so gibt Krishna auch seinem Devoti die Unterweisung, in die ganze Welt zu gehen und zu predigen, nicht? Ja. Ekstasen sind sehr wichtig, um anzuziehen. Stellt euch jetzt mal vor, Bhakta Josef würde in spirituelle Ekstase fallen, nicht? Wir würden sofort sehr angezogen werden von Bhakta Josef, noch mehr als wir es ohnehin schon sind, was schon sehr stark ist, nicht? Weil hier kommt eine Erfahrung zum Ausdruck, eine tiefe Erfahrung, die viel tiefer spricht als nur abstraktes Wissen, nicht? Geht es euch nicht so, gerade wenn junge Bhaktas und Bhaktins so ekstatisch sind, ja, wir müssen jetzt die Welt übernehmen und wir müssen jetzt Krishna Bewusstsein verbreiten, sehr anziehend, weil es auf Erfahrung beruht. Es ist nicht so dröges Zeug. Das war jetzt nicht sehr verständlich. Es ist nicht so trockenes, so rein theoretisch, trockene Theorie, könnte man sagen. Also, salonfähig ist in Deutsch. So. Prabhupada wies uns darauf hin, bevor sein Planet den Planet verließ, da saß er so in Vrindavan in dem Innenhof und sagte, eigentlich gibt es nichts Neues zu sagen. Was immer ich gesagt habe, habe ich in meinen Büchern gesagt. Das sind hingebungsvolle Ekstasen, da ist alles drin. Nun, man könnte sagen, oh, wieso kann Prabhupada sagen, was immer er sagen wollte, hat er gesagt in seinen Büchern. Diese Erläuterung zu Prabhupadas, zu den Bhagavatam, sind nicht ganz direkt vom Prabhupada nur. nicht allein von Prabhupada. Prabhupada hat zusammengearbeitet mit einem bengalischen Buch, wo die Kommentare zu insgesamt 12 Acharyas zu jedem Bhagavatam-Vers drin waren. Wisst ihr das? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Jiva Goswami, Sanatan Goswami, Sridhar Swami, Madhvacharya, Biragava Goswami, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Bhakti Vinod Thakur. All diese Kommentare waren waren die Grundlage für Prabhupadas Erläuterung. So, man könnte sagen, wo ist Prabhupadas persönliche Stimme im Bhagavatam? Ne? Erläuterung zusammengestellt von diesen vergangenen Acharyas. Nun, Prabhupada hat es einmal so gesagt, als die Devotees haben ihn manchmal gedrängt und gesagt, kannst du nicht schneller machen, wir wollen die Bücher schneller herausgeben. Und Prabhupada sagte, ich könnte es sehr schnell zu Ende machen, aber ich muss es so präsentieren, dass ihr es verstehen könnt. Deswegen muss ich tief meditieren über alles und dann sehr sorgfältig die Worte wählen und es sehr sorgsam präsentieren. Obwohl Srila Prabhupada als Grundlage die Acharyas genommen hat, mit anderen Worten, hat er doch sehr sorgsam es für unser Verständnis präsentiert. Ein Gelehrter sagte einmal, Thomas Hopkins, habe ich mir hier erzählt, Srila Prabhupada hat einen unglaublichen kulturellen Gap, einen kulturellen Graben überbrückt. Srila Prabhupada hat einen kulturellen Graben überbrückt, indem er nämlich Schriften, die aus dem indischen oder asiatischen Kontext und Verständnis kam, anwendbar gemacht hat für westliche Menschen. Nicht? Guck mal, wir haben ja nie was über diese Vedas gehört, niemals über spirituelle Themen gehört und so weiter und so fort. Und Prabhupada hat eben diesen Graben zwischen uns und dem Osten überbrückt, indem er es anwendbar gemacht hat. Was nützt dir Geld, wenn du es nicht hast? Ne? Könnte man sagen. So was nützt dir Wissen, wenn du es nicht anwenden kannst und nichts damit machen kannst. So Srila Prabhupada hat es anwendbar gemacht für uns westliche Menschen. Und zwar durch Thomas Hopkins, sehr nice sagte das, Lehren, die mich wirklich berühren, sind Lehren, wo ich einfach weiß, dass jemand aus seiner eigenen Erfahrung spricht. Wenn wir so Wissen hören, was aus eigener Erfahrung kommt, dann sind wir wirklich berührt dadurch. Stellt euch mal vor, einer von euch sagt jetzt, ich habe Krishna erfahren. Lass hören. Sind sofort sehr berührt, wenn er uns etwas erzählt, wo er verstanden hat, dass hier war Krishnas Arrangierung. Ist es nicht so? Nein? Ja, mittel. Der Punkt scheint nicht klar zu sein. Anyways, ich will jetzt nicht die privatesten Erfahrungen, es ist nicht so, manchmal, wenn jemand kommt und sagt, ich habe Krishna erfahren, Krishna hat eine Arrangierung gemacht und er erzählt dann, wo wir sofort wissen, ja, das war Krishna, das muss Krishna gewesen sein. Da sind wir tief im Inneren berührt. Das ist das Besondere an Prabhupadas Präsentation. Er weiß, wovon er spricht, weil er es erfahren hat. Und so kann es Menschen berühren. Und man sieht auch, dass es Menschen berührt, Woran, dass diese man sieht es daran, dass diese Menschen ihr Leben verändern und Krishna bewusst werden. Nicht? Ich darf hier nur an unsere beiden liebenswürdigen Devotees Ralf und Traute denken. Nicht? Die leben irgendwo in Ostfriesland, dort wo die Nordsee gegen die Deiche brandet und die Möwen schreiend ihr Trauerlied in den Wind piepen. Und haben die Bücher vom Prabhupada und sind so begeistert und berührt dadurch, dass sie ihr ganzes Leben in Krishna hingeben. Nicht? Das ist ein Beweis dafür. Und wir sehen das ja überall. Ihr selber seid einmal tief berührt worden im Herzen, sodass ihr jetzt euch Krishna einfach hingebt. Was ein Wunder. Nicht? Was ein Wunder. Weiß doch mal, Pralaya Kari, wie wir uns das erste Mal, wo ich dich bewusst war, war in einem Stall, Stierstall. Die hatten einen riesen Stier. Es war ein Stier oder war es ein Ochse? Ein riesen Stier, so stark wie 20 Elefanten. Nicht? Und da habe ich den Bruder von Mahapralaya Kari besucht, Hans Peter, der auch ein Life Devotee ist, Life Member bei uns, ganz transzendentale Familie. Und ich weiß noch, wir standen da bei dem Stier und ich habe mir immer gedacht, oh, wenn der gleich losschießt, was mache ich denn? Weil der sah so, die sehen so powerful aus, diese Stiere. Nicht? Ich weiß noch, Mahapralaya Kari konnte nur join moralisch. Er kümmerte sich um den Stier und wusste, dass die Mutter ihn verkaufen würde, wenn er nicht da war. Das war ein Problem, glaube ich. Und dann haben wir, als Mahapralaya Kari dann jointe, haben wir den Stier dann zur Farm genommen, um ihn zu beschützen. Also manche von euch kommen mit kleinen Katzen in den Tempel und Mahapralaya Kari mit einem riesen Stier. Schon eine andere Qualität irgendwie. Und ja, habe mich wirklich gewundert, diese Wirkung, ihn loszueisen von diesem Leben als erfolgreicher Farmer in dieser Welt. Das ist nur möglich durch die, dass er berührt worden ist im Herzen durch Prabhupads Werk, durch diese Literatur. Und Prabhupada hat es auch gesagt, meine Erläuterung lieben die Leute, weil es von einer praktischen Erfahrung her präsentiert wird. Es kann nicht getan werden, diese solche Erläuterung, solange man nicht eine Verwirklichung hat. Nicht? Und so sehen wir, dass Srila Prabhupads Erläuterung, obwohl er sich ganz strikt an die Sampradaya hält, doch eine persönliche Würze haben, dieses persönliche Moment, was seine Bücher dann durchzieht. Zum Beispiel schreibt er im vierten Kanto des Srimad Bhagavatams von einer Schülerin, Govinda Dasi. Govinda Dasi wird extra einen ganzen Absatz ihr gewidmet, wie sie nämlich als erstes darin erfolgreich war, die heilige Tulasi-Pflanze von Indien in den Westen zu bringen und dort anzubauen. Etwas für unsere Agrarwissenschaftlerin Simone. Und Govinda Dasi hat einen großen Dienst zur Menschheit gemacht, schreibt Prabhupada, weil sie die heilige Tulasi-Pflanze von Indien in den Westen verpflanzt hat. Govinda Dasi. In Prabhupads Erläuterungen sind auch ganz praktische Dinge für das spirituelle Leben. Ein wichtiges Thema im spirituellen Leben ist der Fall vom spirituellen Leben. Es gibt es ja, dass Leute herunterfallen und ihre Gelübde doch teilweise wieder brechen. Gibt es. Und im achten Kapitel, im achten Kanto, spricht Srila Prabhupada darüber, dass er sagt, dass wenn ein Sannyasi seine Sannyas-Gelübde aufgibt, sollte er trotzdem nicht die Bewegung verlassen, sondern irgendwie sich in einer natürlichen Situation verpflanzen, wo er sich zu Hause fühlen kann. Er könne also heiraten. Man merkt hier eine sehr persönliche Note. Nicht? Oder im sechsten Kanto, auch interessant, spricht Prabhupada darüber, wie er verflucht worden ist. Sehr persönlich. Er ist verflucht worden von den Eltern seiner Schüler. Und er sagt, obwohl wir so viele komfortable Wohnorte haben, Residenzen, kann ich mich nicht länger als 3 Tage bis eine Woche da aufhalten. Dann muss ich schon weiter reisen. Das liegt an dem Fluch von den Eltern meiner Schüler. Nicht genauso wie Daksha verflucht worden ist, so sagte Prabhupada, bin auch ich verflucht worden von den Eltern. Also genauso wie Daksha Narada Muni verflucht hat, so bin auch ich verflucht worden von den Eltern meiner Schüler. Also sehr persönlich, darum geht es mir. Ich könnte jetzt noch weitere solche Beispiele geben, wo Prabhupada zu uns spricht, als, sagen wir mal, mit einer eigenen Stimme sozusagen. Dieses persönliche oder diese praktische Verwirklichung ist ganz wichtig im Krishna-Bewusstsein. Es muss Philosophie geben. Aber wenn du nicht die Philosophie anwendest, indem du es in dein Leben übersetzt, wenn du nicht an den Tempelprogramm teilnimmst, kann die Philosophie niemals von dir verwirklicht werden. Es geht einfach nicht. Ja. Hare Krishna. Hoffentlich war es verständlich. Ich habe mir das so schön vorgestellt, aber ich merke, wenn man so eine Lecture, solche Gedanken das erste Mal liest, vielleicht ist es ein bisschen für viele zu sprunghaft gegangen. Es ging also darauf an, wie man was ich gerne sagen wollte heute Morgen war, ist, dass man durch das Hören, durch die Vani, die Trennung überwinden kann, die man zu Prabhupada und zu Krishna verspürt. Und dann habe ich ein bisschen über Prabhupads Bücher gesprochen, die ja Prabhupads Vani sind, und über die Besonderheit dieser Bücher gesprochen. Persönlich als ein Devotee in der Bewegung für Krishna Bewusstsein möchte ich dem hinzufügen, ich denke, in den Prabhupads Büchern ist diese ganz besondere Qualität zu erhalten, dass er bewusst aus der ganz praktischen Erfahrung spricht und ganz bewusst einem die Dinge an die Hand gibt, die man braucht als Devotee, um wirklich Fortschritte zu machen. Prabhupads Bücher sind nicht wertzuschätzen für solche, die auf der mentalen Ebene sind oder auf der intellektuellen Ebene oder für solche, die forschen wollen, ein bestimmtes Thema erforschen wollen. Prabhupads Bücher sind für solche relevant, die auf der spirituellen Ebene einfach Inspiration und, wie soll ich mich ausdrücken, Hilfe haben wollen in ihrem spirituellen Leben. Der größte Teil der Literatur ist geschrieben worden, um ja mentale Bilder und Gefühle zu erwecken. Eine Literatur ist besonders stark, wenn sie das vermacht. Zum Beispiel die Werke von Hermann Hesse, Steppenwolf und so, da konnte sich eine ganze Generation mit identifizieren, nämlich die Nachkriegsgeneration, die Hauptperson in Hermann Hesses Steppenwolf, der Harry heißt er auch noch, nicht, ist ein Mensch, der so ein bisschen außerhalb von der Gesellschaft sich fühlt. So ging es vielen Leuten in meiner Generation. Wir waren die Nachkriegsgeneration und haben, ja, wir konnten uns nicht so identifizieren mit unserer historischen Vergangenheit. Nicht? Und, bist du Deutscher? Nein, niemals. Ich bin ein Weltbürger, hat man damals gesagt. Nicht? Weil man sich loslösen wollte von dieser Nazi-Vergangenheit. Nicht? Und Steppenwolf kam da so gerade rein. Nicht? So auf der mentalen Ebene lag es ein und wurde ein Bestseller. Ist aber immer noch gut, weil viele Leute haben ja dieses kulturelle Unbehagen, wo sie sich nicht identifizieren können mit der Gesellschaft. Und auf dieser mentalen Schwingung liegt Steppenwolf. Oder Hesse hat das sehr gut verstanden, diesen Zeitgeist zu empfinden und relevant da was zu schreiben, was den Zuhörern oder Lesern entgegenkam. Prabhupads Bücher kommen uns auch entgegen, aber immer mit einem Motiv. Sie wollen uns abholen und weiterführen. Und manchmal sind wir so ein bisschen so wie der, wie in Indien sieht man das manchmal, wenn die Magarazas da sind. Die Magarazas werden dann getrieben und dann wollen sie aber stehen bleiben. Magaraz heißt in Hochdeutsch Esel. So sind es manchmal so, die bedingte Seele. So fest bleiben. Hier bin ich und hier bleibe ich. Ich bin ein Deutscher oder ein Westeuropäer und ein Mann oder eine Frau oder ein Kind oder ein dazwischenliegender, nicht? So super Arbeitsbücher sagen, du bist nicht der Körper, komm raus hier. Und so weiter. Zum Teil überhaupt nicht mental, also das geht gar nicht auf diese Wellenlänge ein. Ich muss mich immer daran erinnern, wie Prabhupada einmal zur Times Magazine, er macht es, mir sind zwei Kommentare von ihm zum Times Magazine bekannt. Er sagte einmal, schaut nicht in diese Magazine, die Dämonen, die da abgebildet sind, schon, wenn man die Gesichter nur sieht, wird man verunreinigt. Ein anderes Mal sagt er, lest nicht diese Magazine, denn sie machen die materielle Welt, die lassen die so wirklich erscheinen. Als wäre sie wirklich. Dabei ist sie gar nicht wirklich. Also schon, ich will jetzt nicht in die, man könnte zu dem Begriff wirklich noch einiges Philosophisches sagen, aber ich glaube, ihr wisst, wie das gemeint ist in diesem Zusammenhang. Es ist überhaupt nicht mental. Also, nicht. Stell dir das mal vor, da liest jemand im Spiegel und ist total beeindruckt von den journalistischen Höheflügen. Nicht? Und Prabhupada nimmt ihm die Spiegel aus dem Spiegel aus der Hand. Und es ist nicht so gut, es lässt die materielle Welt so wirklich erscheinen. Was? Das ist sehr protestierend. Ein wirkliches Affront. Was, mein Spiegel hier? Da sind die neuesten Bankstatements drin und außerdem, wie Gaddafi dem ein Kinnhaken gegeben hat. Nicht? Und so weiter. Und überhaupt die Kultur, sehr wichtige Sachen, die neuesten kulturellen Errungenschaften und Theaterstücke sind hier auch kommentiert. Sehr wichtig. So, gut, hier bin ich an ein Ende gekommen. Habt ihr noch Fragen? Ja, bitte. Ja. Krishna-Bewusstsein ist aber kein, ist da noch was anderes, weil ich glaube, bei diesen Sekten oder Kulten oder politischen Sekten, also FDP oder die Kommunistische Partei Deutschlands, DKP, da wird Wissen einem aufgesetzt, aber hier die Natur von einem Krishna-bewussten Wissen ist, das ist schon drin enthalten, du musst es nur freidecken. Nicht, das ist das Besondere an Krishna-bewussten Wissen, das wird nicht einfach nur, ist nicht nur einfach Theo, also irgendeine Weltanschauung, die man sich aufsetzt, klang, jetzt schauen wir mal durch diese Brille hindurch, nicht, sondern durch jemand, der dieses einfach das lautere, dieses Wissen, wie soll ich mich ausdrücken, der sein Herz reinigt, wird dieses Wissen entwickeln, weil es schon da ist. Es hat ein Beispiel hiervon ist Jagannath Das Babaji, der nach außen hin ein Analphabet war. Ich bin persönlich da, ich verstehe schon dein Argument. Man war ja begeistert für so viele Dinge, Regina. Das hat ja einen offensichtlich auch berührt, diese anderen Dinge. Aber Krishna-Bewusstsein unterscheidet sich von diesen verschiedenen relativen Erfahrungen, die man in der materiellen Welt gemacht hat, dadurch, dass es das die wesensgemäße Natur der Seele ist. Und diese wesensgemäße Natur der Seele kommt mehr und mehr zum Vorschein, dadurch, dass man geläutert wird von dem und diese Bedeckung des materiellen Daseins freilegt. Das ist eine ganz andere Natur. Wenn du jetzt einfach dich hinsetzen würdest und jeden Tag 120 Runden chanten würdest, würdest du die vedischen Schriften sprechen. 120. Sagen Sie mal, Wissen, was dem spirituellen Wissen der Vedas entspricht. Du machst vielleicht nicht alle Verse auswendig lernen, das ist ja fast unmöglich. Ja. Mhm. Ja, gut. Mhm. Ja. Prabhupada gibt für den ersten Fall, den du für das, worüber du sprichst, für den Menschen, der einfach nur ein papageienhaftes Wissen hat, vielleicht das er auswendig gelernt hat wie ein Papagei, du gibst also das Beispiel direkt von einem Papagei, wenn es dann schwierig wird. Wenn jemand dem Papagei zu nahe kommt, dann geht er. Das ist alles weg und er schimpft und zetert wie ein Papagei in Schwierigkeiten halt. Da ist es nichts mehr viel mit dem Wissen. Philosophisch zu denken heißt einfach, dass du ja das Wissen, was du hast, in deinem Leben anwendest an das. Dass du mit diesem Wissen Situationen zum Beispiel meisterst. Was ist damit gemeint? Zum Beispiel, dass du Entscheidungen triffst in deinem Leben, nachdem du die Situation aus der philosophischen, sagen wir mal, durch die Augen der Schriften beleuchtet hast. Wenn man mit einer philosophischen Sicht an das Leben herangeht, geht man ganz anders heran ans Leben, als wenn man zum Beispiel mit einer rein auf den Gefühlen beruhenden Sicht herangeht. In Chaitanya Mahaprabhus Lila ist das der Fall. Mutter Sachi war völlig traurig und richtig weinte ganz durchdringend. Ihre Rufe zersplitterten die Schalen des Universums. So viel Trauer war da, so wird es gesagt. Als Lakshmi Priya, die Frau von Chaitanya Mahaprabhu, verstarb. Und zu dieser Zeit kam dann Chaitanya Mahaprabhu, er kam dann aus Ostbengalen zurück, und das heißt, dass er dann philosophisches Wissen über die Seele sprach zu seiner Mutter, dass nämlich die Seele gekommen ist in den Körper und dann weitergegangen ist, entsprechend dem Willen des Höchsten. Und mit diesem praktisch angewandten philosophischen Wissen reagierte er völlig anders auf den Tod seiner Frau, und als seine Mutter das dann hörte, wurde sie beruhigt und besänftigt im Inneren und glücklich. Und dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine philosophische Sicht. Nicht? Es ist einfach nicht, dass Chaitanya Mahaprabhu Verse konnte. Dehinos min yata dehe, dass die Seele verschieden ist vom Körper. Sondern er wandte in solch einem Fall dieses Wissen an, schaute durch die Augen dieses spirituellen Wissens hindurch und konnte seine Mutter und auch sich selber sozusagen vor großem Leid bewahren. Mit einer philosophischen Sicht ans Leben heranzugehen, heißt also wirklich darin äußern oder darin deutlich werden, dass jemand, wie soll ich mich ausdrücken, ganz anders handelt. Ich möchte ein anderes Beispiel geben, was vielleicht für junge Leute zutreffend ist. Wenn man jung wird, jung ist, und wenn man ein Kind ist, dann ist man in einer bestimmten Art und Weise, geht man ans Leben heran, man spielt hauptsächlich oder treibt sich die Zeit auf irgendeine Weise, dann wird man langsam älter, kriegt Verantwortung. Irgendwann merkt man plötzlich, ich habe einen Körper. Ich habe einen materiellen Körper. Ich bin ja ein Mann oder bin eine Frau. Das war, als ich zur Schule ging, war es plötzlich so. Wir merken plötzlich alle, wir haben ja einen Körper. Wir sind ein Mann und eine Frau. Als Kinder denkt man da nicht dran. Oh, der Mann, meine Stimme ist jetzt so tief wie der Ozean. Und so, zu der Zeit war es dann so, dass sich mit dieser neuen Erkenntnis Pärchen bildeten in unserer Schule, in unserer Klasse. Nicht? Mein Freund ging plötzlich und sagte, du, lass uns jetzt Bäume klettern. Die Zeit ist vorbei. Ich habe hier eine Freundin und wir gehen ins Kino wie die Erwachsenen. Oh, ich war ein bisschen spät mit dem Kino. Ich war immer für die Bäume und die Natur. Das war mein Bereich. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern. Zuerst war das nur so, also als es losging, war das nur bei den Freunden so. Und plötzlich merkte ich, huch, ich muss hier wahrscheinlich auch so in diese Richtung mal gehen. Und mich da so interessiert für das andere Geschlecht. Nicht? Das ist denn so später dann, als Devotee, merkt man, oh ja, mit einer philosophischen Sicht, ja, wir haben auch einen physischen Körper, aber wir gehen da ganz anders heran als im materiellen Leben. Nicht? Wir wollen jetzt einfach, zum Beispiel macht sich ein Mädchen vornehmen, Brahmacharini zu sein oder ein Junge nimmt sich vor, Brahmachari zu sein, auf der Erkenntnis, dass der Körper eben nicht alles ist, sondern dass er oder sie im Grunde eine ewige spirituelle Seele ist und dass mein Interesse, mein Hauptinteresse nicht ein auf den Körper gerichtetes Interesse sein soll und körperliche Zufriedenheit, sondern mein Hauptinteresse sollte es sein, meine Beziehung mit Krishna zu entwickeln. Das ist zum Beispiel auch ein Beispiel über philosophische Sicht. Ich kann mich deutlich daran erinnern, in der Zeit, als ich 16 Jahre alt war, begegnete ich das Krishna-Bewusstsein. Du bist jetzt fast 15, oder? Was für dein Alter. Da lernte ich das Krishna-Bewusstsein kennen und habe wirklich dann mit einer ganz neuen Sicht mein Leben gesehen. Völlig anders. Mich auch dann völlig anders verhalten im Leben. Dann kam die Einladung zu den Partys noch und so, nein, ich mache eine Party mit Gott. Ich bin im Tempel. Aha, kommt doch auch. Viel interessantere Party. Wir tanzen auch. Oh ja. Ja, und wir springen höher als bei der Rock'n'Roll-Musik. Was? Tatsächlich? Ja. Und jeder singt bei uns. Was? Nicht nur die Sänger, nicht nur die Stars auf der Platte. Nein, wir alle. Was? Ja, und Live-Drums werden gespielt. Live-Drums. Das muss man sich mal vorstellen. Was? Live Drums? Ja. Und dann noch mit den Das war unglaublich, war das in meinem Freundeskreis. Ja, dann können wir verstehen, dass du nicht kommst. Das ist nichts und so weiter. So, da sieht man die Dinge plötzlich mit einer anderen Sicht, philosophische Sicht. Ich würde sagen, auf deine Frage hin, der entscheidende Punkt ist hier die Anwendung. Nicht wie Prabhupada sagt, Philosophie muss da sein, aber wenn du nicht diese Philosophie annimmst, indem du an den Tempelangelegenheiten teilnimmst sondern einfach nur Philosophie lernst, dann wird das keinen praktischen Effekt haben. Das ist, ich habe mich vor einiger Zeit mit einem jungen Devotee unterhalten, das ist irgendwie auch die Größe der dieser Bewegung, dass wir hier so ein praktisches Programm haben. Ihr nehmt, wenn man das so jeden Tag macht, na und, Guru Puja, ha, kenne ich ja schon. Und dann singt wahrscheinlich der eine daneben wieder und so weiter. Aber wenn ihr euch das mal vorstellt, was wir machen, nicht? Die Tür geht auf und wir nehmen an ein Festival des Tanzes teil. Nicht? Heute habe ich Uwe gesehen, wie er das Tanzbein geschwungen hat. Wie ein junger Halbgott, könnte man praktisch sagen. Nicht? Man merkt, in der Familie sind Tänzer einfach. Melanie ist ja auch so eine Tänzerin. Nicht? Wer schwingt schon um 8.30 Uhr das Tanzbein so elegant? Nicht? Die Arbeitskollegen, die sind dann also... Wir haben so ein Glück eigentlich, aber wir sind manchmal so... Ja, alles was oft geschieht, da ist man irgendwie nicht mehr so begeistert, außer beim Essen. Das ist die einzige Ausnahme, die wir machen. Essen und vielleicht noch andere Formen der Sinnbefriedigung heute. Okay. Habe ich deine Frage richtig? Also, ist deine Frage beantwortet, Anders? Sehr gute Frage, ja, dass man nicht nur... Was heißt es eigentlich, philosophisch zu denken und nicht einfach nur wiederholen, die Schriften wiederholen? Das heißt, es anzuwenden in seinem Leben. Und das mit der Anwendung ist nicht so einfach. Da musst du schon denken, oh, hier kommt jetzt noch, jetzt mache ich es ganz klar. Weil wenn du etwas anwenden willst in deinem Leben, musst du das vorher durchdacht haben. Prabhupada gibt das Beispiel von einem Arzt, der so einen jungen Studenten hatte, und einmal begab es sich, dass ein Kamel krank war und der Tierarzt herbeigeholt wurde, und das Kamel war fast schon am Ersticken. Es war fast im Erstickungstod. Der Tierarzt schaut sich das Kamel an. Er hatte nur ein paar Minuten, um das zu heilen. Nimmt einen Stock an und haut den Kamel haut ihm auf die Kehle. Ne? Haut ihn ganz fest auf die Kehle. Mehrere Mal. 1, 2, 3, 4, 5. Plötzlich geht das Kamel in der Luft. Und ist gekurt. Der Lehrling denkt sich, gut. Ein Kamel war eine schwere Halsschwellung. Das Problem. Schwellung kann man also heilen, indem man mit einem Stock auf die Schwellung haut. Er macht seine eigene Praxis auf. Sehr gut durchdachte Arztpraxis für kranke Tiere und solche, die es noch werden wollen. Für kranke Tiere. Nicht? Also, wie sagt man? Veterinär. Nicht? Ein Veterinär. Und viele Leute bringen die Tiere, und wenn er immer die Schwellung hat, dann prügelt er auf die ein. Nach einiger Zeit nun hört der Doktor eine Beschwerde. Die Beschwerde ist, dein Lehrling, der jetzt eine eigene Arztpraxis aufgemacht hat, ist er sehr gefährlich. Er hat schon viele Tiere getötet. Wieso? Ja, also wenn da immer eine Schwellung vorliegt, dann haut er auf die rauf. Und wenn man ihn fragt, warum er das macht, und die armen Tiere schreien und schreien und schreien, dann sagt er, mein Meister so und so hat das auch so geheilt. Oh, der Arzt dann rennt ganz schnell zu dem Lehrling und sagt, stopp, du darfst nicht mehr Tiere behandeln, denn du hast nicht nachgedacht. Nur in diesem einen Fall bei dem Kamel war der Stock als Heilungsmittel geeignet, denn das Kamel hatte eine Melone verschluckt, die im Kopf oder in der Kehlröhre des Kamels feststeckte. Es war ein ganz besonderer Fall, und die musste zertrümmert werden, damit es runtergeschluckt werden konnte. Aber du kannst doch nicht Schwellungen mit dem Knopf, mit dem Stock heilen. So, hier merkst du den Unterschied. Der Lehrling hatte nur etwas, sagen wir mal, etwas gesehen und hatte nicht darüber nachgedacht, nicht philosophisch nachgedacht, und hat es dann imitiert und hat großen Schaden angerichtet. Nicht so muss man auch philosophisch nachdenken. Jetzt ist natürlich deine Frage, ich kenne dich ja inzwischen schon, du bist eine sehr präzise denkende Person. Wie denkt man jetzt genau philosophisch nach? Was heißt das jetzt? Folgendes: Du nimmst dir ein Buch und du tust an das Buch, wenn du liest, drei Fragen stellen. Die erste Frage, du machst es total analytisch, wird richtig von unserem unserem Vrindavan-Institut for Higher Education empfohlen. Was steht da? Einfach nur wiederholen, was steht. Angenommen, man hat eine Erläuterung gelesen oder einen Abschnitt, dann gehst du in Gedanken nicht weiter, bevor du nochmal einfach, wenn man sagt dazu, rekapituliert hast, verstehst du dieses Wort? Rekapituliert hast, was da jetzt drin war. Eine Info, einfach Infosammlung auflisten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Innerlich reicht das schon. Die zweite Frage ist, du stellst dir die Frage, was verwirkliche ich dabei, wenn du zum Beispiel hörst über Maya, die ist das Wissen des Lebewesens bedeckt. Denkst du darüber nach, was deine Verwirklichung ist, und stellst vielleicht fest, wie manche deiner Freunde manchmal bedeckt sind von Maya. Oder du selber vielleicht sogar. Also deine Verwirklichung, was du da so verwirklichst, was dir dazu einfällt. Und der dritte Punkt ist, wie kannst du das neu gewonnene Wissen anwenden? Und denkst du darüber nach? Oh ja, das nächste Mal, wenn ich nicht aufstehen will, weil es noch so schön warm und so schön bequem in den Federn ist, dann denke ich darüber nach, wie ich vielleicht dann noch von der Erscheinungsweise der Unwissenheit bedeckt werden könnte und so in Maya sein kann. Und das wollen wir ja nicht. Also stehe ich auf, renne in das Duschbad und zu meinem Bidet. Also jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel. So kannst du philosophisch denken. Gut, hier möchten wir jetzt ein natürliches Ende einreichen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur